Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 12: Notfallrettung auf dem Oktoberfest.
Ich bin Bela Ander und wir melden uns heute von einem ganz besonderen Ort, dem Münchner Oktoberfest, das an diesem Wochenende ein Finale feiert. Insgesamt 16 Tage wird hier auf der Theresienwiese gefeiert und rund 400.000 Menschen kommen jeden Tag hierhin auf das größte und sicherlich bekannteste Volksfest der Welt. Doch was passiert, wenn sich jemand hier verletzt, ohnmächtig wird oder auch mal, das soll ja mal vorkommen, zu tief in die Maß geschaut hat? Für Hilfe in diesen Fällen zuständig ist die Eicher Ambulanz, die seit 2018 mit der sanitätsdienstlichen Betreuung, so heißt das, des Oktoberfestes beauftragt ist. Und Glückwunsch, Sie haben gerade den Neuzuschlag gewonnen. Weitere 4 Jahre werden Sie hier auf dem Oktoberfest dafür sorgen, dass die Menschen sich gut betreut und versorgt fühlen in Fällen, wenn mal was ist. Ich freue mich sehr, heute mit dem Chefarzt Dr. Philipp Kampmann hier mitten auf der Wiesn zusammenzukommen. Herr Dr. Kampmann, Sie sind Chefarzt der Eicher Ambulanz und damit zugleich Chefarzt des Wiesnkrankenhauses mit rund 60 Betten. Was sind die häufigsten Verletzungen, mit denen Sie zu tun haben?
Also wenn man es gleich auf die Verletzungen hin beschränken, dann sind es natürlich vor allem Schnittwunden der Extremitäten, der Füße, der Hände, aber auch im Gesicht. Zum einen verursacht durch vielleicht Glassplitter von kaputtgehenden Krügen oder auch Weingläsern bis hin zu auch mal Schlägen oder Traumata. Also wenn die Patienten nicht mehr so ganz sicher im Stand sind und dann auch mal stürzen, dann kann man auch die ein oder andere Kopfplatzwunde versorgen, die daraus resultiert.
Wir treffen uns hier am Mittag hier im Sanitätszelt direkt hinter dem legendären Schottenhammelzelt. Welche Vorkommnisse gab es schon heute?
Heute war es ganz, ganz ruhig. Also gewöhnlich ist es so, dass wir unter der Woche vor allem am Vormittag eher so eine Art hausärztliche und eine BG-Sprechstunde machen. Also wir versorgen vor allem die Mitarbeitenden der Wiesnbetriebe. Das kann der Schankkellner sein. Das
Was
kann
hat
aber
der
auch
denn,
die,
der Schankkellner?
Der Schankkellner zum Beispiel hat in dem Fall ein LWS-Problem und hat einen Rückenschmerz und ist einfach schmerzgeplagt. Die kommen oftmals auch gar nicht aus München. Das heißt, die haben ihre ärztliche Versorgung vielleicht ein bisschen weiter weg, haben da keine Chance, in der Zwischenzeit mal da schnell zum Orthopäden oder zum Hausarzt zu dackeln und kommen dann gerne zu uns und wir helfen dann natürlich. Natürlich mit Schmerztherapie oder wenn es Erkältungen sind, es kommt die ein oder andere Bedienung vielleicht auch mal mit einer Sehnenscheidenentzündung. Die kommen auch mit Blasenentzündungen, grippalen Infekten. Also alles, was so hausärztlich, allgemeinmedizinisch angefragt wird, das findet vor allem am Vormittag statt bei uns.
Sie wollen ja sorgen auf den Wiesn für ein gutes Gefühl. So steht es auf der Website Eicher Ambulanz für ein gutes Gefühl. Um das sicherzustellen, dazu gehört eine Menge. Welches sind die Hauptaufgaben der Rettungskräfte und Ihres Chefarztes hier auf dem Oktoberfest?
Also wir sind natürlich dafür zuständig, dass diejenigen, denen ein Leid widerfährt, in welcher Art, so gut wie möglich medizinisch von uns versorgt werden. Wir versuchen das gut zu machen. Wir versuchen hier nicht irgendwas hinzustümpern, sondern wir wollen gute Medizin machen. Und wir wollen uns darum kümmern, dass dem, wie gesagt, demjenigen, der hier ein Pech hatte, dass er trotzdem vielleicht so gut versorgt wird, dass er trotzdem wieder glücklich auch nach Hause kann. Also die allermeisten Menschen auf dem Münchner Oktoberfest kommen glücklich und gehen auch wieder glücklich. Und ein paar wenige, die haben eben das Pech, bei uns medizinisch versorgt werden zu müssen. Und da versuchen wir dann so gut wie möglich zu helfen.
Teil eines Podcasts ist ja immer, dass man quasi auch offen kommentiert, was gerade ist. Also wenn wir jetzt Türen schlagen im Hintergrund hören und dergleichen, dann liegt das daran, dass wir mittendrin in Ihrer Einsatzzentrale sind, was von innen fast einem Kreiskrankenhaus ähnelt. So großartig ist das hier aufgemacht. Der eine oder andere, der hier noch nie war, zum Glück vielleicht, der denkt vielleicht, hier stehen 2 Zelte und da liegen ein paar Pritschen oder sind ein paar Pritschen, aber es ist ganz anders. Wir kommen dann nachher noch zur Ausstellung und der Ausstattung vor allen Dingen dieses wunderbaren Gebäudes hier, wirklich hochmodern. Aber die Türen, die hier schlagen, liegen daran natürlich, dass hier natürlich gearbeitet wird, das ist klar. Die Eicher Ambulanz hat im letzten Jahr der Zählung, die ich gelesen habe, das war im 2022er Jahr, 5.096 Menschen hier behandelt. Das sind, ich habe mal gerechnet, bei 16 Tagen Oktoberfest rund 300 an einem Tag. Was sind die häufigsten Verletzungen? Sie haben es ein bisschen angedeutet, mit denen Sie auf der Wiesn hier zu tun haben. Und welche besonderen und außergewöhnlichen Fälle, die vielleicht gut ausgegangen sind, gab es, an die Sie sich besonders erinnern?
Also wir haben vielleicht von all dem, was wir versorgen, ein Drittel davon ist tatsächlich führend durch den Alkohol bedingt, also so 30%, denke ich. Wir führen ein bisschen eine Statistik und schauen immer, was die eigentlich führende Diagnose war. Und natürlich sind sehr, sehr viele Menschen, die das Oktoberfest besuchen, kommen auch in Kontakt mit dem schönen Bier, das es hier gibt.
Was ja aber stärker
nicht,
ist
was und stärker
viele
ist,
nicht
also
wissen,
das,
die denken.
Ja, genau, das Starkbier hat 7% und ist damit deutlich stärker als das normale Bier, was unterjährig ausgeschenkt wird. Das unterschätzen einige.
Warum ist das eigentlich so?
Das ist Tradition. Ja. Die machen das, es gibt ja so Starkbier, gibt auch am Nockerberg zum Beispiel München Starkbierfeste. Also ich glaube, zur Wiesn wurde einfach ein besonderes Bier für einen besonderen Anlass gebraut und den hat man dann gleich etwas stärker gemacht.
Ja. Den unterschätzen
viele. Den unterschätzen viele und nicht immer ist Alkohol tatsächlich auch die führende Diagnose, sondern die Patienten sind vielleicht alkoholisiert, sind in diesem Zustand irgendwo gegengelaufen, haben sich verletzt, sind gestürzt, haben sich geschnitten. Dann ist für uns die führende Diagnose dann die chirurgische Verletzung, die wir dann hier versorgen. Wir können Wunden nähen, kleben, tackern, also alles, was heute Standard ist, das können wir hier auch durchführen. Und wenn aber die Wunde gar nicht führt, sondern vielleicht die Alkoholisierung oder die Intoxikation, dann wird natürlich der Patient versorgt und danach darf er noch ein bisschen bei uns sich quasi ausnüchtern, wird liebevoll mit Wärme gepäppelt, kriegt eine Infusion, Flüssigkeit und wenn er sich dann wieder an sein Hotel erinnern kann oder wo er eigentlich hingehört, dann darf er dann auch wieder gehen, wenn er sicher gehen kann.
Gibt es eigentlich so Landsmannschaften, die dafür besonders anfällig sind? Also ist jetzt als Klischee der Engländer ganz besonders anfällig für oder verträgt er gerade viel und kommt selten zu Ihnen oder der Amerikaner?
Also wir haben schon so ein bisschen aus dem englischsprachigen Raum, gerade so Australien, Amerika. Ich kann mir ein bisschen vorstellen, dass wenn einer so eine Reise auf sich nimmt, um so ein besonderes Fest zu erleben, dann ist er vielleicht in einer besonders ausgelassenen Stimmung. Dann sind auch die Amerikaner das starke Bier nicht ganz so gewöhnt.
Ja, das und ist ja ganz anders
genau, als bei denen. Es ist einfach, der Bayer würde natürlich das amerikanische Bier wahrscheinlich gar nicht als Bier bezeichnen, aber das ist eher humoristisch. Also natürlich gibt es auch in Amerika gute Biere, aber die sind einfach das Starkbier vielleicht nicht gewöhnt. Dann kommt die Gruppendynamik mit dazu, dann wird halt ausgelassen gefeiert und dann ist halt vielleicht das letzte Bier schlecht und dann geht es ihm nicht so gut, demjenigen. Also wir merken schon, dass die Touristen es einfach gerne krachen lassen. Vielleicht ist es auch so, dass der Münchner, der auf der Wiesn zu viel hat, untergehakt wird von seinen Freunden und heimgeschleift wird, um sich dann da einfach auszunüchtern. Und der Tourist weiß natürlich nicht, wohin, findet vielleicht auch nicht mehr zu seinem Hotel zurück oder weiß nicht mehr, welcher Campingplatz und dann landet er am Ende bei uns.
Legendär ist ja hier ein Hügel, im Volksmund auch, glaube ich, Kotzhügel genannt, wo die Leute hingehen. Es gibt ja YouTube-Videos noch und nöcher. Wahrscheinlich auch ganz viel auf TikTok, wo aus vergangenen Jahren diese Szenen zu sehen sind. Ich habe mich immer gefragt, es gibt ja den klassischen Rockstar-Tod, gab es früher, erstickt an Erbrochenem, eben in solchem Zustand eingeschlafen, erbrochen und dann eben an Erbrochenem erstickt, nicht so appetitlich, aber gehörte zu einem solchen Leben dazu. Ist das nicht hier auch gefährlich, wenn die Leute sich da hinlegen, völlig alkoholisiert und wenn es gut geht, wachen sie wieder auf. Wenn es schlecht geht, dann passiert halt sowas.
Wenn sie quasi es richtig machen, legen sie sich kopfunter auf den Kotzhügel, dann kann es nämlich rauslaufen. Aber das ist natürlich unbequem. Aber Wir haben schon Maßnahmen getroffen, der Sicherheitsdienst. Also es ist nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr so häufig, dass die Patienten so schwer einschlafen, dass ihnen was passiert. Aber die Gefahr einer Aspiration, wie man das nennt, wenn eben ein Patient erbricht und es dann selber wieder einatmet und dann eine schwere Komplikation erleidet, die ist natürlich immer gegeben. Das sind unsere Teams auch geschult. Die Patienten werden genau zu diesem Schutz, um die Atemwege auch zu sichern, zu uns gebracht, oft in einer stabilen Seitenlage, damit genau das nicht passiert. Und bei uns in der Sanitätsstation sind dann alle Maßnahmen auch darauf ausgerichtet, dass der Patient überwacht wird und eine Aspiration nicht stattfinden kann.
Als ich reingekommen bin, habe ich so ein anonymisiertes Schaubild gesehen, wo nach Farben eingeteilt wurde, glaube ich grün und gelb. Rot war glaube ich auch noch dabei, also auf jeden Fall grün und gelb. Welche Patientennummer hier versorgt wird und welche Patientennummer in andere Kliniken in München offenbar weiter vermittelt, dort weiter verlegt wurde. Wonach macht sich das fest, hier versorgt oder in die Kliniken? Und wie ist ungefähr die Ratio, das Verhältnis von denen, die hier versorgt werden und die, die weitervermittelt werden?
Vielleicht muss man kurz ausholen, denn seit 2022, seit der Corona-Pandemie, war ja das Credo, auch unsere Aufgabenstellung, die Belastung der umgebenden medizinischen Häuser, der Krankenhäuser möglichst zu minimieren und die Patienten, wenn es irgendwie geht, so wenig wie möglich abzutransportieren. Wobei ich dazu sagen muss, jeder Patient, der eine klinische Behandlung braucht, kriegt das auch. Also wir wollen hier niemanden unter den Tisch fallen lassen, sondern wir unterscheiden, wir versuchen zu helfen und erst zu versorgen und dann vielleicht in den meisten Fällen auch final zu versorgen. Das haben wir bis jetzt sehr, sehr gut hinbekommen, um eben einfach die Strukturen zu entlasten. Das war so die Vorgabe, die wir hatten, und wir haben das tatsächlich, muss ich uns loben, vor allem auch unser Team und unsere Mitarbeiter, ziemlich gut hinbekommen. Also wir haben im letzten Jahr, da hatten wir 8.157 Patienten insgesamt. Wow, und von denen haben wir nur 239 in die Klinik transportieren müssen. Das entsprach letztes Jahr einer Abtransportquote von unter 3%. Und dieses Jahr haben wir die sogar noch mal ein bisschen geschlagen und sind bei momentan 2%. Das heißt, nur 2% der Patienten, die bei uns in der Klinik behandelt werden, müssen einer weiteren stationären Versorgung zugeführt werden. Das ist natürlich für die umgebenden Häuser großartige Entlastung. Und ich höre auch aus den Kliniken und aus den Notaufnahmen von den Mitarbeitenden dort, dass die Urlaubssperren gelöst wurden. Die sind wesentlich entspannter zur Wiesenzeit. Die Notaufnahmen laufen nicht mehr über. Und ich glaube, das trägt einfach dazu bei, dass das System nicht überlastet wird. Und
vielleicht Zeit, selber mal auf die Wiese zu gehen.
Auch das, also ja. Die kommen auch mal her, kriegen dann natürlich von uns auch eine kleine Führung. Ja. Hier durch die Anlage sind tatsächlich, also die ich bis jetzt führen durfte, waren alle ganz glücklich, dass wir das so machen. Denn die merken das wirklich am eigenen Leib und an der eigenen Arbeitskraft, dass sie nicht so belastet werden zur Wiesenzeit.
Was passiert eigentlich, wenn ein Notruf eingeht? Jetzt gehe ich zum Beispiel über die Wiesen, sehe, da kollabiert jemand, sehe kein Sicherheitspersonal, rufe selber die 112 an, hallo, hallo, ne, bin auf der Wiesen, hab Schützenzelt oder Schottnamel und hier ist jemand gerade vor mir kollabiert. Was passiert dann?
Grundsätzlich ist unser Konzept ja so gedacht, dass wir versuchen wollen, möglichst wenig Rettungsfahrzeuge, also die RTWs, NEFs und NRWs, auf die Festwiese einfahren zu lassen, einfach um die Besatzungen nicht zu gefährden und natürlich auch die Patienten. Wenn die Wiesen hier richtig voll ist, dann kommt man mit einem RTW nur ganz langsam und auch muss sehr vorsichtig fahren, weil die Leute sich teilweise nicht beherrschen und dann wird durchs Einfahren des Rettungsmittels geht eine Gefahr davon aus. Also haben wir das System der Fahrtragen. Das bedeutet, das sind sehr stabile Tragen auf einem Untergestell, die mit 5 Sanitäterinnen und Sanitätern dann zum Einsatzort ausrücken. Die sind GPS versehen. Das heißt, wir sehen, wo die sind. Und diese 5 Sanitäterinnen und Sanitäter können sich auch nochmal in 2 Trupps aufspalten. Und 2 von denen können mit eigenem Equipment und eigenem Funkgerät nochmal als First Responder von den Tragen dann weiter, falls sie auf ihrem Weg wohin noch eine zweite Notfallsituation sehen und dann eben Hilfe nachholen. Und da ist es so, dass wir einfach auf der Festwiese durchschnittlich 4:10, glaube ich, dieses Jahr als Eintriffszeit haben. Das kann einfach der Rettungsdienst oft nicht gewährleisten, weil er einfach nicht so schnell durchkommt. Da sind wir mit den Fahrtragen schneller.
Das Ziel hat, innerhalb von 15 Minuten am Einsatzort zu sein, was hier natürlich schwieriger ist durch die Menschenmassen.
Genau. Also da sind wir tatsächlich mit den Fahrtragen deutlich schneller. Und in den allermeisten Fällen wäre auch der Rettungswagen tatsächlich ein unnötig großes Rettungsmittel für die Patienten, die wir zu uns holen. Den allermeisten ist bei uns viel besser geholfen. Die können ein bisschen ausschlafen und werden sozusagen stabilisiert. Natürlich, wenn ein Patient so schwer verunglückt oder so schwer erkrankt auf der Festwiese, dass man sagt, hier ist eine Schockraumversorgung direkt in der Klinik unmittelbar notwendig. Natürlich wird dann auch das entsprechende Rettungsmittel hinzugezogen.
Und woher kommt der Impuls, halt Sie zu kontaktieren? Wie funktioniert das?
Jemand also, nicht zusammen? Das läuft, also bei den Schaustellern zum Beispiel, die auf der Wiesen selber ansässig sind, die haben unsere Telefonnummer. Wir haben hier eine Einsatzzentrale in der Wiesenambulanz. Die hat aber auch einen ganz kurzen Draht zu unserer integrierten Leitstelle, also die Ilst München, die natürlich über einen mobilen Notruf zum Beispiel, das läuft dann in der Ilst in München auf. Die alarmieren dann uns und integrierte Leitstelle. Ja. Genau. Mhm. Und das wird dann direkt im roten Telefon zu uns weitergegeben und dann können wir die entsprechenden Rettungsmittel von hier koordinieren.
Wie gehen eigentlich die Sanitäterinnen, Sanitäter, die Ärzte, Ärztinnen, die arbeiten mit der sicherlich auch vorhandenen psychischen Belastung um? Das ist ja hier fast 24-Stunden-Betrieb. viele Notfälle, möglicherweise auch stark alkoholisierte Menschen, die ja auch nicht dann so ganz Herr ihrer Sinne sind, hat man hier häufiger als jetzt während einem normalen Klinikbetrieb. Gibt es da besondere Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie werden die überhaupt vorbereitet? Und was macht das, muss man auch sagen, in der psychischen Belastung mit denen? Und wie bereiten die sich darauf vor?
Ganz kurz zu Ihrer Frage vorher. Wir haben tatsächlich dieses Jahr und seit 22 einen 24-Stunden-Betrieb. Also wir sind rund um die Uhr da, nachts mit einer reduzierten Mannstärke. Aber das entlastet auch unsere Mitarbeitenden, weil die Patienten am Ende um 1 Uhr nicht rausgeschmissen und dann in die Kliniken verteilt werden müssen, sondern die können tatsächlich auch bis morgens bei uns bleiben und dann nach Hause gehen. Also wir kriegen auch von extern um die Festwiese herum von RTWs entsprechende Patienten nachts zugeliefert, die eben vielleicht zu wenig Herr ihrer Sinne sind, um selber nach Hause zu gehen und zu gesund sind, aber um in die Klinik zu kommen. Die kriegen wir durch den Rettungsdienst quasi selber ins Haus gebracht.
Kommen ja eigentlich aus dem Rheinland, da gibt es jedes Jahr den Karneval und da musste ich mal, ich war so Helfer in so einem Jugendheim und irgendjemand hatte da zu tief ins Glas geguckt, den mussten wir tatsächlich ins Krankenhaus bringen. Seitdem war ich dann auch geheilt, dann brachte man den, hat ihn untersucht, war alles okay, nur halt ausnüchtern. In eine solche Zelle will ich nicht sagen, da lagen die dann auf Gummimatten und nicht auf der Seite und verrichteten da ihre Dinge. Und irgendwann waren sie dann eben, wie Sie es so schön beschrieben haben, wieder in der Lage, sich zu erinnern beziehungsweise den Weg nach Hause zu finden. Gibt es sowas noch, so eine klassische
Ausrichtung? Ja, also bei uns gibt es tatsächlich nicht. Da komme ich gleich auf den zweiten Teil Ihrer Frage vorher. Also alle, die bei uns arbeiten, machen das freiwillig. Und das bedeutet, sie machen es nicht, weil sie es nicht wollen, sondern sie machen es genau deswegen, weil sie es möchten. Also wir haben entgegen der kompletten Situation um uns herum keinen Personalmangel. Also das ist wunderschön, hier zu arbeiten, weil sie haben eine ganze Heerschar an helfenden Händen, denen man auch als Arzt zu arbeiten, hier macht wahnsinnig viel Spaß. Ich kann meine Aufgaben delegieren. Ich habe irrsinnig viele Sanitäterinnen und Sanitäter, die gerne mitmachen, die sich liebevollst um die Patienten kümmern. Und diese klassische Situation, dass man den Patienten auf eine Sportmatte, wie man das früher noch aus der Schule kennt, legt und dann quasi am Ende den Raum kerchert, das haben wir nicht. Also wir haben eine Individualbetreuung, wir haben bei uns in der Überwachung an jeder Überwachungsliege mindestens eine Sanitäterin, einen Sanitäter, dann der Arzt ist mit im Raum, also die Patienten sind 1:1 überwacht, das muss man auch machen, weil sonst die Gefahr einfach für die vorher besprochene Aspiration vielleicht zu groß ist. Also der Personalschlüssel ist gigantisch. Das ist natürlich eine riesen Logistik, die wir hier vorhalten. Aber das muss auch sein. Und dadurch, durch diese vielen, vielen Mitarbeitenden, ist es ein ganz großartiges Team-Feeling. Also ich freue mich, auch wenn es anstrengend ist, trotzdem jedes Mal wieder drauf. Es ist immer beim Beginn der Wiesn ein großes Hallo und eine Umarmung. Und am Ende fließt dann auch die ein oder andere Träne, weil man dann auseinandergeht. Aber jetzt haben wir das große Glück, dass wir das noch mit inklusive diesem Mal viermal machen dürfen. Und da sind wir tatsächlich sehr stolz und auch froh und freuen uns jedes Mal wieder aufeinander.
Ist ja auch Zeichen der Qualität, die Sie hier leisten und der Arbeit, ein Aushängeschild für Sie. Und die Eiche Ambulanz. Aber wie ist das, Herr Dr. Kampmann? Also man merkt das, wenn man hier reingeht, man merkt diese positive Atmosphäre, dieses Miteinander ist ein ganz intensives Gefühl, natürlich wie oftmals in solchen Rettungseinheiten da. Aber man merkt wirklich, dass hier eine sehr positive Stimmung ist und das springt einen sofort an. Also das ist tatsächlich so. Aber sicherlich hat sich einiges im Laufe der Jahre verändert, auch die Ausstattung. Es ist ja legendär, der mobile Computertomograph, von dem viel berichtet wird auf dem Oktoberfest. Was hat es damit auf sich und wofür wird er eingesetzt?
Das ist auch ein Novum, was 22 durch die Pandemie gekommen ist. Also es hieß, wenn die Wiesn 22 im auslaufenden, eigentlich dann letzten Jahr der Pandemie, wenn die Wiesn stattfinden darf, dann muss alles getan werden, um die sowieso belasteten medizinischen Strukturen im Umfeld zu entlasten. Und damals wurde zum einen das Konzept der 24-Stunden-Öffnungszeit dieser Wache geboren und zum anderen auch die Idee eben einer mobilen Computertomographie des Kopfes, weil das Problem ist, dass wir relativ viele Patientinnen und Patienten haben, die ein Trauma des Kopfes erleiden, sich selber vielleicht nicht ganz so sehr erinnern können, auch medizinisch aufgrund der Alkoholbegleitintoxikation nicht mehr wirklich gut beurteilbar sind. Und dann geht es einfach um den Ausschluss einer intrazerebralen Blutung, also einer Blutung im Gehirn. Und das kann man mittels dieses Computertomographen machen. Das heißt, wir mussten früher, bevor wir den hatten, diese Patienten dann doch auch nach der Versorgung noch der Klinik zuführen, damit der Computertomograph die Blutung ausschließen kann. Das können wir mittlerweile hier machen. Und das CT dient gar nicht so sehr dazu, ganz tolle Befunde zu finden, sondern vor allem zum Ausschluss von Verletzungen des Gehirns und des Schädels. Und natürlich finden wir dabei auch etwas und die Patienten werden dann schon gezielt in die entsprechenden stationären Einrichtungen dann gebracht mit dem Rettungsdienst.
Und allerneueste Errungenschaft ist ein elektrischer Treppenstuhl. Was hat es damit auf sich?
Wir haben ja auch den durchaus ein oder anderen recht kräftigen Patienten und die Zelte haben auch eine Empore und die Treppen sind oft recht steil. Das heißt, den Patienten aus einer Situation dann aus dem ersten Stock zu retten, bedarf einer recht hohen Mann- und Frau-Stärke, den da runterzutragen, ist gleichzeitig aber auch verbunden mit einer Gefahr, weil wenn die alle ausrutschen, dann rutschen im Zweifelsfall dann die kompletten Mannschaft den die Treppe runter.
Und
der Patient auch noch. Und um das zu sichern, haben wir dieses Jahr von der Firma Stryker so einen Treppenrettungsstuhl zur Verfügung gestellt bekommen. Und da kann man den Patienten sicher draufsetzen, ihn auch fixieren, also festschnallen, dass er nicht runterfällt. Und dann kann man mit dem Stuhl wunderbar hoch oder runterfahren.
So wie so eine Raupe.
Ist so ein ganz, ganz schickes Ding. Gar nicht wahnsinnig aufwendig. Und das ist, muss man dann natürlich auch zu zweit bedienen. Oben und unten ist ein Sunny, der den Patienten festhält, also diesen Stuhl festhält. Und dann fährt dieses Ding langsam, aber bestimmt runter und transportiert den Patienten sicher nach unten oder nach oben. Geht beides.
Als ich vorhin hier hingekommen bin, standen vor diesem von außen schicken Gebäude ganz, ganz viele Menschen. Die standen aber am Nebeneingang. Aber ich habe mich gefragt, was ist eigentlich, wenn jetzt mein Freund, meine Freundin, meine Frau, mein Kind oder wer auch immer, meine Kumpels hier, wenn da einer von hier eingeliefert wird und ich darf nicht mit, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt möchte ich aber wissen, wie geht's dem? Was kann ich da machen?
Also wir haben ja die Situation, dass recht viele Menschen hier mit Freunden kommen oder Familie. Das heißt, wenn sich einer verletzt, stehen die anderen draußen und wenn es dumm läuft, fragen die alle 2 Sekunden unser Personal vorne, ob es dem besser geht und wie lange es noch dauert. Und das ist dann durchaus für die Kolleginnen und Kollegen vorne am Infopoint eine relativ hohe Belastung, sodass wir schon seit mehreren Jahren dieses System auch mit dem Monitor haben. Aber wir haben seit diesem Jahr neu auch ein internetbasiertes System, wo der Datenschutz gewährleistet wird. Die Angehörigen kriegen die Einsatznummer, kriegen einen QR-Code, können den mit dem Handy scannen und kriegen dann die Meldung, die auf dem Monitor stehen würde, auch auf ihrem Handy. Und da sehen Sie die Einsatznummer und den Status dieser Einsatznummer, also des Patienten mit dieser Einsatznummer, ob der in Behandlung ist, ob er entlassen wurde und wenn er transportiert wurde, wohin. Und das macht das Warten für die, also rein theoretisch könnte man Ihnen sagen, geht's weiter feiern, schaut's ab und zu aufs Handy, wenn er fertig ist, dann kommt ihn wieder abholen. Das macht einfach allen die Sache etwas leichter und gibt vielleicht den Angehörigen vor allem das Gefühl, dass der Patient gut versorgt ist und dass sie mitbekommen, wenn er fertig ist.
Jetzt sind die Wiesen kein Sauffest, aber hier gehört die Maß B oder vielleicht mal auch 2 mit dazu. Da hat man ja schon ein bisschen, und wenn was passiert, kommt ja mit dem Alkoholkonsum in der Regel eine gewisse Enthemmung. Da ist man ein bisschen offener, manchmal auch direkter als sonst. Wird der eine sicherlich auch ungeduldiger, was mit meinem Kumpel, lass mich. Gibt es eigentlich besondere Protokolle, besondere Schulungen für den Umgang mit alkoholisierten Patienten, Patientinnen oder eben auch Angehörigen?
Also wir haben alle unsere Einsatzkräfte, die ja alle auch ausgebildet sind, ob das jetzt Notärzte, Ärzte, Notfallsanitäter oder Einsatzsanitäter sind, die sind natürlich im Vorfeld auf dieses Szenario auch teilweise online gebrieft worden oder vor Ort. Dann bringen sehr viele natürlich die Erfahrung auch der letzten Jahre mit, haben das also das schon ein oder andere Mal gemacht. Also wir haben sehr, sehr viele Wiederkehrer mit unseren Mitarbeitenden hier, die gerne wiederkommen, die haben dann die Erfahrung.
Aber was macht man denn? Beruhigt man
natürlich eher? Man muss es mit Humor nehmen, weil wenn sie mit Aggression an die Sache rangehen, dann endet es immer im Streit. Das heißt, man muss ein bisschen mit Humor, mit Fürsorge da rangehen und natürlich gibt es auch den ein oder anderen, der vollkommen enthemmt und renitent ist und dann auch gefährlich wird. Und da geht natürlich wie überall im Rettungsdienst der Eigenschutz immer vor. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen sollen hier keine Helden spielen. Wir haben die Polizei direkt eine Tür weiter. Und das sind die Kollegen der PI 17. Das ist eine Polizeiinspektion, die nur für die Wiesen aufgemacht wird und hier existiert. Und die sind immer sehr hilfsbereit. Das heißt, wenn wir ein Problem haben, kommen die hier rüber und dann herrscht schnell Frieden. Und wenn die ein medizinisches Problem bei sich drüben in der Polizeiinspektion oder in den Zellen haben, dann gehen halt wir rüber und helfen denen. Also es ist ein Geben und Nehmen.
Wie groß ist das Problem von Drogenkonsum hier?
Also das ist mit Sicherheit nicht klein. Die Dunkelziffer ist extrem hoch. So Thema K.O.-Tropfen, Kokain, alle möglichen, Cannabis etc. Das versuchen wir alles, wie in jeder Notaufnahme, auch mit einfließen zu lassen in unsere Anamnese. Es ist manchmal ein bisschen schwierig festzustellen, weil da auch die Auskunftsbereitschaft entsprechend gering ist bei den Patientinnen und Patienten. Also es ist ein Problem, aber es ist jetzt nichts, was wir nicht handeln könnten.
Schlagzeile hat vor wenigen Tagen eine, glaube ich, Japanerin gemacht, die Schmerzen hatte, große Schmerzen, die sich aber nicht so artikulieren konnte, dass man sie direkt verstanden hat. Dann aber doch, was war da los und wie gehen Sie um mit ausländischen Besuchern und Besuchern? Die Japanerin hatte, wie ich das noch ergänzen kann, tatsächlich das Glück, dass einer der Sanitäter, der Sanitäterin, die wahrscheinlich auch hier gearbeitet haben, Japanisch konnte, hat da mal gelebt oder verwandtschaftliche Beziehungen und eben sofort übersetzen konnte, ach, ihr tut's im Bauch weh oder im Bein und insofern ihr dann sofort geholfen werden konnte. Aber ich denke, die meisten können Englisch und insofern ist das kein Problem.
Ja, also wir haben immer wieder Patienten, die auch kein Englisch können. Also die Sprachvielfalt ist hoch auf der Wiesn. Aber wir haben natürlich hier im Dienst 130 Sanitäterinnen und Sanitäter, 11 Notärzte in der quasi höchsten Besetzungsstufe. Und wir versuchen auch im
gleichzeitig
Team...
Gleichzeitig
da, ja. Wir versuchen auch im Team natürlich rauszufinden, wer kann welche Sprache ganz gut. Und wir haben zur allergrößten Not auch einen Übersetzungscomputer, der uns hier hilft. Das wird dann manchmal etwas schwierig, wenn der Patient nicht mehr ganz schön spricht, sondern etwas verwaschen und lallt. Aber der Fall hat sich geklärt, weil wir eben jemanden hatten, der auch Japanisch sprechen konnte.
Wie reagieren eigentlich Ihrer Erfahrung nach die anderen Besucherinnen und Besucher der Wiesn auf so einen Notfall? Also ist da der Impuls zu helfen? Steht man da? Gibt es Gaffer? Was passiert dann?
Also das ist ein bisschen tageszeitabhängig, weil natürlich am Vormittag, wenn ganz viele auch quasi normale Besucher auf der Wiesn sind, die gar nicht ins Zelt gehen und feiern, sondern die halt auch mit Kindern unterwegs sind, Fahrgeschäfte fahren. Die sind vielleicht auch noch nicht vom Alkohol benebelt, sind dann klarer, helfen sicher gerne. Je später es wird, umso mehr liegen auch mal die Patienten und erholen sich, oder dann sind es vielleicht auch gar keine Patienten, sondern einfach Besucher, erholen sich. Da kann man schlecht unterscheiden, geht es dem nicht gut. Es gibt schon den einen oder anderen, der auch mal hingeht und sagt, geht's dir gut oder geht's dir nicht gut? Und dann gibt es auch welche, die einfach liegen bleiben. Und das ist dann natürlich die Aufgabe der Sicherheitsdienste und auch unsere Aufgabe, da noch Lumpensammler zu spielen und die dann irgendwie in Sicherheit zu bringen.
Wir haben gesprochen über die besondere Motivation der Menschen, die hier arbeiten bei Ihnen, Sie inklusive. Was motiviert die Menschen, wiederzukehren, dass sie besonders gerne zu machen?
Also zum einen ist es so, wir haben ja alle einen kleinen Helferkomplex, das darf man nicht vergessen. Also sonst macht man diesen Beruf ja nicht. Und der Umgang mit irgendwelchen Körperflüssigkeiten, der mag für den normalen, nicht medizinischen Helfer erstmal ungewöhnlich und vielleicht nicht anzustreben sein, aber das ist jetzt nichts, was uns abschreckt. Also das ist ja was wir im Umgang mit Menschen gewohnt sind. Da gibt's auch mal die ein oder andere nicht so gut riechende Situation oder auch mal die nicht so schön sich ansehende oder anzuschauende Situation. Aber das ist nicht das Problem, also das kriegen wir alles gut hin. Wir haben auch hier Reinigungsdienste, wir haben einen Zitronella-Beauftragten, der für guten Duft sorgt. Das sind alles also Dinge, die man an die man denken muss, weil natürlich auch die Geruchsbelästigung dann auch dazu führen können, dass wiederum andere Patienten eventuell das ein oder andere von sich geben.
Was macht der? Versprüht dann?
Genau, da wird dann ein bisschen hier für einen schönen Duft gesorgt und so. Also das ist wichtig, also das Ambiente muss so passen, dass man gut drin arbeiten kann. Ich glaube, für den klassischen Sanitäter oder die Sanitäterin ist ja so ein Sanitätsdienst oftmals mit sehr, sehr viel Warten verbunden. Der normale Sanitätsdienst in irgendeiner Veranstaltung ist ja meistens ohne Patient. Also man geht dahin zur Absicherung und meistens passiert auch nichts. Die Sanitäter wollen aber ihre Fähigkeiten auch einsetzen, wollen auch üben, wollen auch was machen. Und das passiert ja auf der Wiesn. Also die kriegen alle was zu tun, die dürfen alle helfen, die dürfen alle was machen. Das ist halt wie wenn der Handwerker endlich den Hobel nehmen kann und den Schrank fertig machen darf. Wenn er nur warten muss, macht es ihm einfach keinen Spaß. Und das ist vielleicht mit der Grund, zusammen mit dem guten Teamgefühl, dass wir jedes Jahr wieder ungebrochen hohe Bewerbungen haben bei der Ausschreibung für die Mitarbeitenden der Wiesn.
Gibt es eigentlich ein Fahrgeschäft mit den meisten Einsätzen?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Wir erfassen Fahrgeschäftsunfälle. Dafür interessiert sich auch der TÜV, weil der möchte natürlich dann im Nachgang wissen, ob das in irgendeiner Form abzuklären ist und ob Sicherheitsregeln oder Maßnahmen verbessert werden müssen. Mir ist dieses Jahr jetzt keine Häufung an einem bestimmten Fahrgeschäft
aufgefallen. Ich freue mich ja mal, wenn ich mit diesem Band da hochfahre. Also, aber da sind ja Leute, die...
Das ist der sogenannte Tobogan und das ist ein ganz altes Fahrgeschäft auf der Wiesn und da ist natürlich der Sturz die haben zwar Mitarbeitende, die da helfen, aber das ist ja gerade der Witz an dem Ding, dass die Leute da ein bisschen torkeln und dann muss ihnen unter die Arme gegriffen werden. Aber die Verletzungen beim Turbogan, ehrlich gesagt, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Also ganz am Ende haben die dann doch irgendwie eine helfende Hände, die dafür sorgen, dass sich keiner wirklich schwer verletzt.
Hat das Wetter einen Einfluss auf die Art der Einsätze? Gibt es Unterschiede im heißen Wetter? Klar, da werden wahrscheinlich einige Menschen mehr einen Hitzekollaps erleiden als bei anderem. Vielleicht wirkt der Alkohol auch schneller, aber was sind da Ihre Erfahrungen?
Also man darf nicht vergessen, dass an so einem Tag wie dem ersten Wiesensamstag ungefähr 500.000 Menschen auf der Wiesn sind. Das ist also eine Stadt in der Größe von Nürnberg, glaube ich. Ich will den Nürnbergern jetzt nicht Unrecht tun, aber Hannover, so ungefähr, auch. Hannover vielleicht sogar. Also das sind wirklich viele Menschen. Und in diesen Städten passieren ganz ohne ein Volksfest einfach Dinge, die passieren halt. Der eine kriegt einen Herzinfarkt, der andere wird von der Biene gestochen, der dritte hat seinen Zucker entgleist. Also das muss man einfach mal einkalkulieren, dass wir hier mit ganz vielen Menschen zu tun haben, die auch ganz viele unterschiedliche Erkrankungen haben können und darauf müssen wir uns vorbereiten.
Also mitbringen.
Ja. Genau, also die Leute kommen ja auch teilweise mit Gehbeschwerden oder haben eh schon eine Herzinsuffizienz, wollen die Wiesn nochmal erleben, kommen hier, können schaffen es gerade aufs Festgelände und dann verlässt sie die Kraft. Also das sind alles Dinge, die passieren und ansonsten ist das Wetter schon eine wichtige Komponente, die wir mit berücksichtigen müssen. Also die Hitze ist nicht zu unterschätzen. Wir hatten letztes Jahr eine sehr schöne Wiesn mit sehr hohen Temperaturen. Dann kommt es in den Bierzelten durchaus mal dazu, dass da 40 Grad herrschen. Die Leute stecken im Dirndl oder in der Lederhosen, sind schön angezogen, haben eine Tracht an vielleicht. Dann trinken sie zu viel, sind hoch zugeknöpft und dann kann es tatsächlich alles geben, was mit Hitze ein Problem sein kann, vom Hitzschlag zum Sonnenstich etc., Erschöpfungen, das hat es gegeben alles schon oder gibt es bei uns. Und die Kälte ist auch ein Thema. Also wenn Sie jetzt kalte Temperaturen haben, wir hatten dieses Jahr viele Abende, die teilweise richtig kühl geworden sind, da ist es dann so auf mal 8-9 Grad runtergegangen, die Temperatur. Wenn jemand, der seine Körperfunktion nicht mehr so unter Kontrolle hat, bei 7-8-9 Grad einschläft, irgendwo hier auf dem Festgelände und liegt da 2-3 Stunden, ist vielleicht nicht gescheit gewärmt, nicht angezogen, vielleicht auch noch nass durch Regen oder irgendwelche Körperflüssigkeiten, dann kühlt der richtig aus. Also Hypothermie ist ein Thema, auf was wir achten müssen. Und dann kommt auch noch ein bisschen dazu, dass das Wetter auch auf die Stimmung der Leute sich auswirkt. Also an einem wunderschönen Wiesentag, wo alles toll ist, da sind die Leute glücklich, feiern. Natürlich gibt es vielleicht die ein oder andere Rauferei, aber so im Grunde ist das schöne Wetter auch gut für die Laune. Wenn es regnet, wird es ein bisschen anders. Dann werden die Leute teilweise, fällt uns zumindest auf, etwas vielleicht, die kommen dann nicht so schnell aus dem Zelt raus, die bleiben lieber drin, die trinken dann mehr, die Stimmung ist vielleicht etwas gereizter und dann kommt es auch öfters zu Zusammenstößen. Also wir beobachten, dass die Aggression oder das Raufen bei schlechtem Wetter mehr wird. Und dann kommt natürlich auch noch was dazu, wenn es nass ist, rutschen die Leute auch aus. Die fallen hin, die schlagen sich irgendwas auf, verletzen sich. Also Wetter ist eine Komponente, die wir berücksichtigen und auch berücksichtigen müssen, weil das für unsere Arbeit wichtig ist.
Aus Ihrer langen Erfahrung, was ist Ihr Rat an die Wiesnbesucherinnen und Besucher, um das schöne Volksfest, vielleicht das schönste Volksfest der Welt, unbeschwert zu genießen?
Ganz wichtig ist richtige Kleidung. Das richtige Schuhwerk halte ich für besonders wichtig. Also auch wenn die Damenfüße in vielleicht hochhackigen Schuhen schöner ausschauen, aber auf der Wiesn sind sie nicht gut, weil hier liegt doch viel Glas auch auf der Straße. Also ich empfehle feste, gute Schuhe. Auch zum Dirndl passt ein Bergschuh wunderbar. Damit ist dann die Sicherheit der Füße gegeben. Und man muss gucken, dass man sich nicht überschätzt. Also das mit dem Alkohol, ein bisschen was vielleicht vorher schon gegessen haben, nicht auf nüchternen Magen zwei Mast trinken, das endet tatsächlich dann, wenn es dumm läuft, unglücklich und bei uns.
Und vor allen Dingen dann das Auto stehen lassen.
Ja, das ist ganz klar, aber ich meine, das ist heute eigentlich ehrlich gesagt selbstverständlich. Also
für die meisten.
Für die allermeisten. Und sie kommen eben im Auto momentan überhaupt nicht zur Wiesn. Also das ist fast nicht möglich. Parkplätze, die Parksituation durch die Sicherheitsringe ist nicht gegeben. Das heißt, mit dem Auto zur Wiesn fahren ist Blödsinn. Wir machen das natürlich selber, aber ich trinke auch nichts, während ich arbeite. Und ich muss dann nachts auch irgendwann mal wieder heimkommen. Und da fährt dann vielleicht auch kein öffentliches Verkehrsmittel mehr. Das heißt, wir fahren schon. Wir haben auch die Parkmöglichkeit. Aber den Besuchern kann ich nur dringend abraten, mit dem Auto zu Wiesn zu fahren.
Dr. Philipp Kampmann, herzlichen Dank.
Gerne.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.